Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi und herzlich willkommen. Ich bin Jonna, ich bin Teil von den Game Changers. In dieser Folge sprechen wir über das Gefühl von Abhängigkeit in Freundschaften und Beziehungen allgemein. Vielleicht habt ihr das schon mal selbst erlebt oder kennt es von jemandem in eurem Umfeld. Ich werde euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen und Johann bringt die psychologische Perspektive mit ein.
Genau. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Jörn, bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und in eigener Praxis niedergelassen. Ja, und ich freue mich auf das spannende Thema. Abhängigkeiten in Freundschaften ist das Thema.
Genau, also an sich emotionale Abhängigkeit mit dem Fokus, sag ich mal, auf die freundschaftlichen Beziehungen, weil das für mich immer so das Problem war, dass wenn ich darüber gesprochen habe oder wenn ich versucht habe, Leuten das zu erklären, dass es halt immer direkt so, ja, aber du bist ja nicht mit der Person zusammen oder sicher, dass du nicht in die Person verliebt bist. Also dass es immer sehr stark auf dieses Romantische gelenkt wird, dass wenn man sagt, okay, jemand liegt mir so am Herzen, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht ohne diese Person, dass es direkt dann nicht so, du bist
eigentlich verliebt.
Ja, du stehst nur auf die Person das ist ja vollkommen normal dann. Also das ist dann auch ziemlich schnell in so eine Pauschalisierung davon gab, sag ich mal. Ja. Also klar kann das natürlich auch in romantischen Beziehungen, es kann auch in Familienbeziehungen, also mit Lehrern, also eine Abhängigkeit von Lehrern, dass man irgendwie einen Fokus darauf hat, dass die Lehrer einen irgendwie Validierungsgefühl geben.
Ja,
aber es ist für mich halt sehr häufig in Freundschaften der Fall war und Freundschaften, Beziehung ist ja oft eine sehr enge
vielleicht
Verbindung.
Vielleicht auch fluide, oder?
Ja.
Oder könnte auch wechseln, aber das hast du nicht gemeint jetzt, sondern du sagst, also das war schon, das blieb quasi platonisch oder so.
Also ich würde schon sagen, dass ich mich, also vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, ich habe immer sehr enge Freundschaften gehabt, also wo immer für mich so ein bisschen dieses, es ist mehr als nur, du bist mein Freund, aber jetzt nicht zwingend in einem mehr als Freunde romantische Sicht, sondern einfach immer dieses, ich habe eine enge Verbindung zu dir und also so, ich habe immer das Wort platonisch benutzt, weil platonisch für mich irgendwie immer nochmal so ein tiefer gehendes Gefühl beschreibt als so ein, wir sind Buddies.
Best so. So. Rutscht das auch ein bisschen in was familiär? Also ist ja auch die Frage, wie man Familie definiert. Wahlfamilie oder irgendwie Verwandtschaft durch, also Grad der Verwandtschaft. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt nichts Engeres oder Wichtigeres als die Familie und würden die vielleicht an erste Stelle stellen und danach Freunde. Rutscht das in sowas rein oder findest du die Definition eh Quatsch und sagst, so teile also, ich jetzt eh nicht so.
Also ich finde, das ist schon sehr treffend. Also ich bin auch immer noch eine Person, so Familie ist mir am wichtigsten. Aber ich habe halt eigentlich immer meine Freunde mit reingezählt. Also ich war so mäßig meine Familie, sei mal die Leute, mit denen ich wirklich verwandt bin und die Leute, die ich zu meiner, in Anführungszeichen, gewählten Familie, sage ich mal, mit einbeziehe. Also dass ich auch sehr viele langfristige Freundschaften hatte, also langjährige Freundschaften hatte, wo ich dann halt auch so war, so, ich kenne dich seit meiner Kindheit oder wenn ich mit jemandem mich angefreundet habe, dass sie sehr schnell auch sehr viel in meinem Leben involviert waren. Also, dass ich dann auch meine Freunde sehr schnell verknüpft habe mit den anderen Freunden, damit ich so alles, sage ich mal, zusammen haben kann.
Ja, also, du hast so ein Netz gesponnen, also ein Freundesnetz, ne? Also jetzt ganz positiv gesehen, ist ja auch, auch eine Ressource sein.
Genau, und ich glaube, das ist, also dass diese alle möglichen Grenzen, sage ich mal, die man eigentlich ziehen kann, so einfach verwischt sind. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich sehr lange, sage ich mal, gebraucht habe, um zu merken, hey, das ist irgendwie gar nicht mehr so gut für mich. Also so, dass ich so war, also, weil wenn alle mal, also wenn alle die Beziehungen eng sind und tiefgreifend sind und so einen hohen Wert auch, also so einen hohen Stellenwert für einen im Leben haben, ist es halt natürlich schwer dann zu sagen, ah, jetzt ist aber ein bisschen zu viel. Also so, jetzt ist es irgendwie nicht mehr das, was einem gut tut. Ich glaube, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich gemerkt habe, so, oh, das ist gar nicht was, was ich frei wähle, in Anführungszeichen, sondern es ist wirklich was, ich nicht mehr kontrollieren kann. War wirklich, nachdem ich, sag ich mal, aus meiner ersten Abhängigkeit rausgekommen bin, sag ich mal, und gemerkt habe, oh, das hat mich jetzt aber, also es hat mich wirklich total runtergerissen. Also es war wirklich auch für mich so dieser Moment so, es hat wirklich was mit dieser Person zu tun. Also dass ich die ganze Zeit gemerkt habe, okay, ich bin nicht gut drauf, ich bin irgendwie immer fertig und dachte, okay, vielleicht habe ich irgendwie eine depressive Episode. Ich dann aber gemerkt habe, dass es wirklich abgestürzt ist in dem Moment, wo die Person gar nicht mehr da war. Und ich dachte mir so, oh.
Ah, okay. Also das wäre vielleicht, wenn wir überlegen oder wenn wir so ein bisschen definieren wollen, was ist eigentlich emotionale Abhängigkeit oder personale Abhängigkeit? Wäre das so ein Punkt, dass du sagst, man ist, also alles fokussiert sich auf diese Person. Man passt sich vielleicht auch viel zu stark an. Also es gibt so ganz wenig Eigenes noch. Also die eigenen Wünsche, die eigene Person wird nicht mehr richtig gesehen und wahrgenommen, sondern es fokussiert sich auf die andere Person. Man hat Angst vor Kritik und Zurückweisung, sodass man eben schlussendlich irgendwie versucht, alles zu machen, damit es auch keinen Konflikt gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Also und hat so ein Gefühl, ich kann eigentlich ohne die Person nicht wirklich existieren und leben.
Ja, also das ist, glaube ich, für mich diese Differenzierung erst dann gemacht worden ist, wo ich gemerkt habe, okay, wenn die Person mir nicht schreibt oder ich mal einen Tag nicht mit der Person rede oder dass ich gemerkt habe, dass alles andere komplett, sag ich mal, egal geworden ist, weil ich war so, ich brauche diesen Bezug zu der Person, ich brauche diese Bestätigung und dass ich mich dann auch selber, sag ich mal, zurückgestellt habe, wenn ich war so, eigentlich habe ich keine Energie, ich habe keine Zeit oder ich geht mir gar nicht gut irgendwie, sei es auch gesundheitlich. Ich aber die Möglichkeit zum Beispiel hatte, die Person zu sehen oder die Person hat gesagt, hey, wollen wir was machen, ich brauche deine Hilfe. Dass ich alles stehen und liegen gelassen habe, um nur um dieser Person nah zu sein. Also, weil die Person sozusagen, ich habe immer so ein bisschen, wenn ich versucht habe zu beschreiben, immer gesagt, das ist so mein Liebling, mein Lieblingsmensch. Aber das ist wirklich die Person, der Mittelpunkt vom Leben wird.
Ja.
Also, dass man das auch gar nicht so merkt, weil man natürlich ist, immer wenn die Person da ist, vor allem wenn man jetzt sich das auf Freundschaften bezieht, wenn man mit jemandem gut befreundet ist, dann sieht man die Person meistens jeden Tag oder sehr regelmäßig und das ist man immer auf so einem Hoch, sage ich mal, während man mit der Person ist und wenn man sie ganz viel jeden Tag sieht, jeden Tag schreibt, dann merkt man gar nicht, dass alles andere so ein bisschen wegfällt.
Ja.
Und in dem Moment, wo halt dann, sag ich mal, wie so ein Entzug in Anführungszeichen kommt und die Person mal einen Tag nicht schreibt, sei es, weil sie Handy aus hat, weil sie weggefahren ist oder so. In dem Moment fällt dann alles, sag ich mal, auseinander und alles bricht auseinander und ist so.
Und hast du eine Idee, wieso? Also wieso ist das dann wie so auseinandergebrochen? Also der Sinn deines Lebens war dann nicht da oder war dann so nichts mehr Eigenes da? Also der Grundsinn, irgendwie die Kommunikation und der Austausch oder das Sein mit der anderen Person?
Also ich meine, es ist ja bei jedem unterschiedlich, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich halt wirklich, sag ich mal, abhängig davon geworden bin oder dass man abhängig davon ist, von dieser Person gesehen zu werden. Also dass, wie ich bin, wie mein Wert ist, sag ich mal, wird dadurch gehoben bzw. gesenkt, dadurch, ob die Person mir gerade das Gefühl gibt, sie mag mich. Und dass ich dann auch sozusagen keine Bestätigung von irgendwo anders hernehmen kann und auch nicht von mir selbst. Also, dass ich irgendwie.
Also, du hast deinen Selbstwert quasi überwiegend reguliert über das, dass die Person dir was, den Wert zuspricht.
Genau. Also,
du konntest die nicht aus dir selbst auch heraus entwickeln.
Ja, also, das so, das, was ich mir selber eigentlich geben sollte oder wenn ich, weil ich damals noch jünger war, vielleicht meine Eltern oder so, dass ich das alles auf diese Person fokussiert habe und der Person sozusagen auch diese Verantwortung zugeschoben habe. Du musst mich bestätigen, weil ohne dich bin ich nichts. Also, und dass ich glaube, dass bei mir zum Beispiel auch daran liegt, dass ich nie wirklich mit meinen Emotionen klargekommen bin. Ich auch eine sehr emotionale Person an sich bin. Das heißt, alles, womit ich irgendwie überfordert war und nicht mit umgehen konnte, habe ich auf eine Person übertragen, habe ich so mir einen Pfeiler, sage ich mal, geholt und gesagt, wenn dieser Pfeiler steht, dann ist alles okay. Und dass ich damit auch das, was mich eigentlich beschäftigt hat oder gestört hat, ausblenden konnte, weil ich war so, die Person ist bei mir, ich bin in Sicherheit, alles ist gut. Und dass das natürlich dann aber das grundlegende Problem, warum ich eigentlich, wovor ich mich, sage ich mal, versuche zu schützen, indem ich mein ganzes Leben um diese eine Person rumbaue, dadurch komplett hinten wegfällt. Also es ist wie so eine temporäre Lösung.
Das ist irgendeine Krücke.
Ja, also, und es ist halt, weil Personen haben, also jede Person hat ihr eigenes Leben. Das heißt, es ist auch eine sehr instabile Krücke, weil vor allem bei jüngeren Leuten, die können ja meistens nicht mal die Verantwortung für sich selber tragen, geschweige denn dann für eine andere Person. Und zum Beispiel in Freundschaften war es für mich halt auch das große Problem, dass wenn ich mit der einen Person zum Beispiel zusammen gewesen wäre, wäre der Kontext, in dem ich gesagt hätte, ich brauche dich, ganz anders, als wenn ich jetzt in der Freundschaft versuche zu erklären, ich finde es ganz schrecklich, wenn du nicht bei mir bist, weil ich glaube, ganz viele Leute das einfach nur verstehen in einem, also nur in dem Kontext einer Beziehung verstehen können.
Okay, ja.
Also so, dass man sagt.
Die ist, also eine Beziehung erlaubt dann erst, dass man fast sowas wie so einen Besitzanspruch äußert. Und eine Freundschaft würde es nicht erlauben. Was ich meine, ist so, ich glaube, viele Menschen haben natürlich so ein Gefühl, in einer Beziehung hat man irgendwie so Rechte auf die, also in Bezug auf die andere Person. Und vielleicht fangen da ja auch Probleme an, ne? dass so ein Denken irgendwie im Kopf ist.
Also ich glaube, dass für mich zum Beispiel ein ganz großes Problem war, dass ich sehr stark Eifersucht hatte und man das in der Beziehung, sage ich mal, besser in Anführungszeichen rechtfertigen kann.
Ja, ja.
Weil es ja dieser Anspruch da ist im Sinn von so, ich möchte nicht, dass du andere Leute umarmst, weil dann habe ich das Gefühl, du nimmst unsere Beziehung nicht ernst oder so. Aber wie erklärt man das seinen Freunden? Also
ja,
so.
Und eine Beziehung, wenn beide sagen, sie ist monogam, dann ist sie ja auch exklusiv.
Ja.
Und Freundschaften sind ja in der Regel nicht exklusiv, sondern Freundschaften haben andere Freundschaften, ne? Also so, man ist ja in der Regel nicht auf eine Person nur aus, ne? Sondern es gibt noch andere. Ja.
Zumal Freundschaften ja oft auch in Gruppenkonstellationen stattfinden. Und man natürlich, vor allem, weil ich jetzt ganz oft meine Freunde dann irgendwie connected habe, sage ich mal, und auf Geburtstagsfeiern, was weiß ich, dass die sich dann halt auch kannten und dann hat man sich in größeren Gruppen getroffen. Und je größer die Gruppe wird, desto mehr fallen diese Einzelbeziehungen weg.
Ja,
also habe ich so für mich gemerkt, dass es dann immer dieses One-on-One immer weniger passiert ist. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, aber ich will mit dieser Freundin, mit diesem Freund eigentlich immer nur alleine sein, weil ich will, ich will das Wichtigste für dich sein, weil du bist für mich das Wichtigste. Und dann sehe ich dich aber nur in Freundeskonstellationen oder in kleinen Gruppen und ich sehe, dass du dich mit anderen besser verstehst, sei es, dass die einen Insider-Witz haben, den ich nicht kenne.
Ja, dann
das ist in dem Moment mir wehtut und aber auch mich sehr verletzt, weil ich in dem Moment nicht nur denke, okay, du hast eine Bindung mit jemand anderem, sondern direkt dieser Rückschluss ist, deine Beziehung zu mir ist jetzt nicht mehr so wichtig. Also dass die, egal was die Person macht, ist immer eine Wertung auf mich zurückführt.
Ja, ja.
So ein Eifersuchtsproblem, sage ich mal, kann man in einer Beziehung, sage ich mal, besser angreifen, weil man ja was hat, worauf man sich zurückbeziehen kann. Also man sagt, ich bin eifersüchtig, weil du mir eigentlich gesagt hast, ich bin dein Partner.
Genau, man hat sich da irgendwie was versprochen.
Ja.
Also überhaupt jetzt quasi sehr, also deutlich man sich das gesagt hat oder man nimmt es in den Kontext von Beziehungen mit rein, ne? Wenn man sagt, wir sind monogam, dann verspricht man sich irgendwie scheinbar was, ne?
Ja.
Und das passiert bei einer Freundschaft nicht.
Genau, diese eine Freundin, die ich seit der Krabbelstube kenne, also wirklich seit Baby, sag ich mal, die ich eigentlich mein Leben lang kenne. Und für mich war immer klar, du bist meine Number One. So, mir egal, mit wem ich sonst befreundet bin, du bist meine Nummer Eins. Ich aber, glaube ich, je älter ich geworden bin und je mehr, wir sind dann nicht auf die gleichen Schulen gekommen, je mehr andere Freundschaften entstanden sind, ich gemerkt habe, okay, dieses Ranking, das kann man normalerweise nicht einfach so aufhalten, also aufrechterhalten. Man kann nicht immer sagen, du bist eins, das ist zwei, das ist drei. So funktionieren halt Beziehungen eigentlich nicht. Also klar kann man irgendwie sagen, mein Partner ist das Wichtigste, meine Schwester ist das Wichtigste. Aber so normalerweise, vor allem bei Freunden, ranken Leute das meistens eigentlich nicht.
Selbst noch wenn sie ganz klein sind, ne? Oder? Also erinnere ich mich jetzt so mit beste Freundin, zweitbeste Freundin.
Ja. Also ich glaube, in der Grundschule hat man das dann eher so, du bist meine allerbeste Freundin und du bist meine beste Freundin, du bist meine zweitbeste Freundin. Also so, dass man, also dass diese Rangliste sich immer mehr vermischt und ich damit, glaube ich, nie klargekommen bin, dass ich so war, so, ich habe eigentlich eine ganz klare Vorstellung, wer für mich die wichtigste Person ist, die wichtigste Freundschaft. Aber die andere Person, das ist ja gar nicht, was man machen muss. Die andere Person macht das halt nicht so. Die denkt halt anders. Ich so, ihr seid alle meine besten Freunde. Ich habe fünf beste Freunde.
Ja.
Und dass ich auch glaube ich, diese Begriffe, ja, du bist mein bester Freund, beste Freundin, sehr viel schneller benutzt habe als andere Personen. Das machen die meisten Leute, je älter sie werden, nicht mehr. Und dass es dann auch wie so ein Teufelskreis ist, weil ich immer noch in diesem Schubladen...
Du warst noch in diesem drin.
Ja, also weil ich immer so war, so, ich brauche, das Einzige, was ich will, ist, dass jemand mich als die beste Freundin
sieht.
Genau,
also ich habe mich jetzt gefragt, die so zugehört habe, wenn ich jetzt nochmal von der Theorie komme, was passiert eigentlich in uns, damit wir zum Beispiel, also immer wieder... oder ja, in emotionale Abhängigkeiten hineinrutschen, dann gibt es da als eine Erklärungsmuster ist zum Beispiel, geht es um sowas wie die Bindungstheorie. Kann ich nachher gleich nochmal was zu sagen. Also das ist so ein Faktor. Ein anderer Faktor ist bestimmt sowas, ob wir aufgewachsen sind und haben vielleicht mehr soziale Angst oder sind konfliktvermeidend oder wie geht es unserem Selbstwert? Das, was du auch gesagt hast, ist der irgendwie hoch oder ist der sehr gering? Ich dachte aber gerade beim Zuhören, dieses jemanden an die Nummer einsetzen und das auch so verbalisieren, hat ja auch sowas, damit kann ich mich dann sichern. Also in dem Moment, wo ich jemandem sage, du bist jetzt wirklich die wichtigste Person für mich, natürlich mit dem Wunsch verbunden, ich wäre es auch gern für dich, versuche ich ja nicht in diesen Zustand zu kommen von so einem, wer ist gerade eigentlich so irgendwie da, wer ist für mich da, was, also so ein Rumschwimmen irgendwie. Mhm. Ne? Also es war immer dieses, sich an diesen Personen dann irgendwie festhalten, oder? Sich aufrichten, wenn es gut läuft, die bestätigen von dem bekommen und ja. Dann irgendwann mal zu verstehen, wenn ich das und das mache, kriege ich mehr Bestätigung, also mache ich das mehr und so.
Ja, also ich glaube, dass da für mich auch viel mit reingespielt hat mit Verlustangst, also dass ich, also dass mir das auch ziemlich lange, sag ich mal, früher auch schon klar war, bevor ich überhaupt an den Begriff emotionale Abhängigkeit gedacht habe, dass ich immer war so, okay, ich komme nicht gut damit klar, wenn ich Leute verliere oder wenn man einfach Kontakt verliert oder so, dass das, diese Verlustangst immer ein großes Ding, sage ich mal, für mich war. Und ich glaube, ich damit auch einfach vieles gerechtfertigt habe, vielleicht auch. Dass ich war so, ja, ich habe einfach Angst, dich zu verlieren, deswegen bist du mir so wichtig. Also auch so ein bisschen dieses, es ist kein Problem, es ist nur ein Zeichen dafür, dass du mir wichtig bist.
Ja,
also so, so im Sinne von auch mich selber so ein bisschen belügen.
Ja.
Weil man natürlich, wenn man jemanden hat, der einem so wichtig ist, möchte man nicht sich damit konfrontieren und sagen, ja, eigentlich ist das nicht mehr gut für dich. Weil dann öffnet man die Tür zu, möglicherweise musst du Abstand nehmen. Mhm. Und das ist so das Schlimmste, das größte Übel überhaupt.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, wenn man zum Beispiel diese Sicherung versucht zu kriegen, ist es das Schmerzhafteste eigentlich, was dann passieren kann, ist, dass die Person das nicht zurückmeint. Also so, sei es, dass die Person einfach nur nicht dieses Label benutzt. Also ich kenne genug Leute, die sagen so, ja, das sind halt alles meine Freunde, mir doch egal, mal mache ich mit dem mehr, mache ich mit dem mehr. Und auch gar nicht irgendwie das versuchen zu verbalisieren. Ich hatte einen Freund, mit dem ich ganz lange sehr eng befreundet war, den ich dann auch als meinen besten Freund, sage ich mal, bezeichnet habe und das ganz lange auch eigentlich wie so klar war zwischen uns, obwohl ich die Person war, die es gesagt hat, mir wurde nicht widersprochen, so im Sinne, auf dem Level. Und dann haben wir längere Zeit nichts gemacht und ich war aber die ganze Zeit so, ja, nur weil wir gerade nichts machen, heißt das ja nicht, dass wir nicht gut befreundet sind. Also so, man hat ja auch so Phasen, wo man mehr macht und mal weniger macht. Und dann, ich dann aber über andere Freunde erfahren habe, dass er das überhaupt gar nicht so sieht.
Ah ja.
Und ich das in dem Moment halt, sag ich mal, diese Sicherung, die ich mir selber gesetzt hatte, von der ich mir sicher war, weil mir halt auch niemand was anderes gesagt hat, komplett zerbröckelt ist. Und ich dann in dem Moment war so wie? So, also so ein bisschen so, hä? Dass ich also diese Sicherung, die ich mir selber gemacht habe, jedes Mal, wenn sowas in der Art passiert, sage ich, dass mich jemand als, ja, das ist meine Freundin und nicht meine beste Freundin vorstellt. Ja. Also klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber so, dass es immer die Reaktion von mir war, okay, ich muss das jetzt noch klarer haben, ich muss das noch fester machen. Am liebsten hätte ich, glaube ich, einen Vertrag gemacht, wo man das unterschreibt und wenn man nicht mehr der Meinung ist, dann muss man den Vertrag kündigen oder so. Also das ist auch diese Sicherheit so im Sinne von so, wenn ich gerade nicht da bin, hast du nicht vergessen, dass ich existiere.
Ja.
Also
ja,
so, dass auch, selbst wenn ich, sag ich mal, nicht aus meiner Sicht emotional abhängig war von dieser Person, dass trotzdem ich in jeder Beziehung, die ich auf irgendeine Art und Weise zu jemandem hatte, immer diese Sicherung wollte, okay, ich bin dir trotzdem wichtig. Und das ist halt bei einer Person, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wirklich abhängig, dass ich war so, ich muss das nicht nur hören, sondern ich brauche es täglich. In jeder Sekunde will ich eigentlich, dass du mir sagst, du bist mir wichtig. Also so auch bis zu dem Punkt, dass ich war so, ich habe mich mit der Person getroffen und wir haben ganz viel gemacht und ich war überglücklich in dem Moment, wo die Person nicht mehr da ist, in dem Moment, wo sie nach Hause geht oder weggeht oder auch einfach irgendwas von jemand anderem erzählt, wo ich nicht dabei war. Es in diesem Moment, ja, in dem Moment ist es schon, okay, du hast mich. du, ich bin dir nicht mehr wichtig. Und also wenn man das so erzählt, klingt es halt erstmal so, hallo, ein bisschen Realitätsverlust, aber so, das ist dieses Gefühl von, du magst mich nicht mehr. Also, dass ich nicht so nach Zeichen gesucht habe, dass mich jemand nicht mag, sondern eigentlich immer nur so davon ausgegangen bist, du magst mich nicht und du musst mir beweisen. Ich brauche täglich den Beweis, dass du mich magst. Also, dass das Prinzip umgedreht ist. Also, wenn man sagt, okay, ich bin mit dir befreundet, dann geht man ja erstmal davon aus, die Basis ist, wir mögen uns. Und dann gibt es möglicherweise Anzeichen, dass die Person mich nicht mag. Ich merke, die Person guckt mich komisch an oder die hat irgendwas hinter meinem Rücken gesagt oder so. Das ist ja das, wie man
so
eigentlich...
So wäre vielleicht das Übliche, ne?
Ja, und das ist dann aber so, wenn man von Grund auf ausgeht, okay, du liebst mich nicht oder du magst mich nicht. Und man eigentlich konstant Bestätigung sucht, magst du mich noch, du magst mich noch, du willst mit mir befreundet sein. Also, dass ich manchmal an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, wenn du mir nicht konstant jeden Tag sagst, dass wir befreundet sind, gehe ich davon aus, dass du mich vergessen hast. Und dass, dass du gar nicht weißt, wer ich bin. Das heißt, wenn dann irgendwie jemand auf Instagram irgendwie, keine Ahnung, kommentiert hat bei mir oder was von mir gepostet hat mit mir, wo ich drauf bin, selbst sei es irgendwie eine Collage und ich bin da drauf, nicht so, oh, ich bin da für dich, selbst wenn ich nicht da bin. Also diese Präsenz zu haben, ohne dass ich wirklich da bin. Also, dass ich, sag ich mal, den Glauben daran verloren habe, dass Leute an mich denken können, wenn ich nicht da bin.
Also du hast quasi wie so nicht gedacht, dass du, also wie so internalisiert bist in den Menschen, ne? Also dass quasi, es gibt in deinen Freundinnen und Freunden gibt es einen Teil Jonna, der irgendwo da im Herz sitzt. Und du dachtest quasi nur, wenn ich da bin, dann gibt's mich.
Ja.
Und dann bin ich wertvoll und werde geliebt und gemocht. Und wenn ich weg bin, gibt's mich nicht mehr. Dann bin ich wie aufgelöst bei denen. So, ja. Obwohl du ja Beziehung, Freundschaft, Liebe, was auch immer, bedeutet ja, nach meiner Idee zumindest, dass sich was in dem anderen absetzt von mir. Da gibt es jetzt auch Theorien in der Psychologie oder in der Psychotherapie, dass also, wir gehen auch quasi davon aus, dass ja auch Teile und Elemente von Vater und Mutter zum Beispiel sich in Kind niederschlägt, damit man quasi auch, weiß ich nicht, 5 oder 8 Stunden auch nicht zu Hause sein kann und hat trotzdem die Idee, Mama und Papa haben mich lieb und ich trage diese Liebe von denen mit und die versorgt mich und die tröstet mich auch, wenn ich mal alleine bin und die gibt mir Halt. Und ansonsten wäre es so, wenn das nicht so internalisiert wäre, dann würde ich die Tür zumachen von zu Hause, wenn ich zur Schule gehe und in dem Moment wäre ich alleine. Mich würde nichts innerlich begleiten. Dann würde ich jetzt nochmal theoretisch werden. Das ist so, da kommt dann, finde ich, die Bindungstheorie ganz, ganz schön zum Tragen. Ich versuche es mal zu erklären. Wenn wir geboren sind, werden, dann, also ab dem Moment quasi, versuchen wir abzuchecken, wer gibt uns eigentlich Sicherheit und Halt und wer tröstet uns und wer nimmt mir die Angst, wenn ich blöde Gefühle habe, wie also Hunger oder mir was wehtut oder ich müde bin. Und wir können ja quasi nicht anders als dann, weiß ich nicht, schreien oder jammern. Wenn es gut läuft, kommt dann die Beziehungsperson, in der Regel irgendwie Mutter oder Vater, und machen dann was mit uns, trösten uns, schauen uns an, reden beruhigend. Wenn das quasi genügend gut läuft im Aufwachsen, dann reden wir davon, dass man eigentlich eine sichere Bindung hat oder einen sicheren Bindungsstil. Und jetzt gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ich jetzt als Säugling zum Beispiel rufe und schreie und es mir ganz schlecht geht und da kommt aber niemand. Da gibt es jetzt ja viele Möglichkeiten, warum. Ja, also zum Beispiel eine Erkrankung von Vater und Mutter, das kann somatisch sein, es kann eine seelische Erkrankung sein, es kann auch sein, dass diese Bezugspersonen auch einfach nicht wollen. Also es gibt leider auch so Menschen, ne? Und da weiß man, dass sich dann da ein unsicherer Bindungsstil ergibt und der unsichere Bindungsstil, der zeigt sich dann später, also im Aufwachsen halt darin, dass es zum Beispiel einem nicht gut geht, wenn man alleine ist oder dass man einen sehr geringen Selbstwert hat, dass man zum Beispiel auch emotional sich vielleicht nicht so gut regulieren kann. Also da gibt es jetzt viele Beispiele, die wir jetzt noch irgendwie anschauen könnten, wo es deutliche Unterschiede gibt, ob ich sicher gebunden bin. Ja, dann bin ich quasi sowas wie auf irgendeine Art mutiger, weil ich einfach irgendwie quasi mehr Vertrauen so ins Leben habe, dass es mich trägt und dass Menschen da sind, die es auch gut meinen. Und ja, Also vielleicht ist das auch sowas, also ich habe es wie so eine Brille auf, durch die ich quasi in die Welt blicke. Und die Brille quasi, die sagt mir so, ist alles in Ordnung, dann bin ich sicher gebunden. Wenn ich aber mit dieser anderen Brille ins Leben gehe, dann denke ich immer, nee, also eigentlich meinen es immer alle mit mir schlecht. Mich hat nie jemand beruhigt, ich bin immer in so einer Anspannung und so weiter. Und deswegen, also je nachdem, es gibt quasi 4 Bindungsstile, aber der unsichere, ängstliche Bindungsstil, der würde quasi prädestiniert sein dafür, dass man sich in so emotionale Abhängigkeiten immer wieder hineinbegibt. Und jetzt aber noch zum Ende meiner Ausführung, da muss ich jetzt niemand schuldig fühlen. Also das ist, finde ich, total wichtig, dass man jetzt nicht sagt, aha, guck, da hat die haben versagt oder jene haben versagt. Das ist auch ganz viel einfach Glück und Pech und Biografie. Also es ist so, dass man ungefähr weiß, 50-70% der Bevölkerung jetzt zum Beispiel in Deutschland, die werden vermutlich sicher gebunden sein. Sowas zwischen 30 und bis 50 sind unsicher gebunden. Und das, finde ich, das Glückliche dabei ist, diese Bindungsstile sind nicht zementiert, sondern man kann sie verändern mit der Zeit. Nämlich wieder durch gute Beziehungserfahrungen oder gute Partnerschaften, gute Freundschaften oder eben auch in der Therapie, wo eine korrigierende und gute Beziehungserfahrung gemacht wurde, kann ich quasi auch den Bindungsstil verändern und kann so quasi wieder mehr Vertrauen ins Leben finden. Und ja, vermutlich, wenn ich die, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich die Fähigkeit habe, mich selbst besser zu sichern, wenn ich mich mehr selbst mag und so die Idee habe, ich kann schon auch alleine schwimmen. Zu zweit schwimmen ist schöner. Manchmal sich festhalten an der anderen Person ist schon auch toll. Aber eigentlich schaffe ich es auch alleine. Dann glaube ich, ist zum Beispiel, wird man vielleicht nicht mehr so hart klammern in so einer Beziehung.
Ja, also ich glaube, dass ich mir das immer so ein bisschen vorgestellt habe, dass ich einfach mit sehr viel Emotion geboren worden bin.
Ja, ja.
Und weil ich auch selber nicht wirklich damit klargekommen bin, mhm. auch das nicht geschafft habe, das richtig in Anführungszeichen rauszubringen und auch viel mich so selber, mir selber eingeredet habe, ich muss damit umgehen, weil es sind ja meine Gefühle.
Ja,
das heißt, ich soll es nicht zum Problem von anderen machen. Oder genau, so. Und dass ich halt das dann immer weiter in mich reingefressen habe. Das heißt, ich habe auch Leuten gar nicht die Möglichkeit gegeben, mir vielleicht zu helfen, selbst wenn sie nicht dafür verantwortlich sind.
Mhm.
Und gleichzeitig aber dann, wenn es dann irgendwie doch geplatzt ist, also weil es mit Emotionen wie mit einem Topf ist, wenn es kocht und du machst Deckel drauf, irgendwann platzt trotzdem.
Es gibt eine ganz tolle Studie. Ich kann sie jetzt gerade nicht haargenau benennen, aber die so wunderbar zeigt, dass, also Entschuldigung, ich habe es jetzt unterbrochen, aber die so zeigt, wenn wir Emotionen versuchen wegzudrängen, werden sie größer. Also das ist richtig schön messbar. Also genau das, was du jetzt eigentlich beschrieben hast. Ne? Also dieses, es darf nicht sein, ich will das nicht und du arbeitest dagegen oder versuchst es einzuschließen, dass das dann sogar mehr wird. Ne?
Wenn dann irgendwie ein Moment kommt, wo ich sage, okay, es geht nicht mehr und dann platzt das aus mir raus, dann hat das ja so eine Intensität, die ja angreifend ist oder auch verletzend für andere. Selbst wenn das gar nicht meine Absicht ist. In dem Moment ist es so, jetzt platzt raus und jetzt kommt ganz viel raus, was gar nichts mit dir zu tun hat.
Ja,
so.
Ja.
Und das dann auch dazu führt, dass ich meine Freunde oder meine Familie dadurch von mir wegstoße in dem Moment, weil ich bin so, ich möchte dich vor meinen eigenen Emotionen schützen, aber ich möchte auch nicht, dass du mir hilfst, weil es ja meine Verantwortung sind, ja meine Gefühle. Und ich glaube, dass das auch ganz viel so dazu beigetragen hat, dass ich so mich auch so von meiner Familie oder von meinen Freunden isoliert habe, weil ich so war so, ich komme nicht damit klar, aber ich will es nicht.
Auch keinen Zumut.
Also das ist wie so ein tiefes Loch oder so ein tiefes Fass, was so keinen Boden hat und ich nicht weiß, wann hört es auf. Und
so, dass es dir auch selbst Angst macht irgendwie, also du dich auch selbst nicht verstehst.
Ja, und das ist halt, also da kommt auch, glaube ich, dieser Identitätsaspekt wieder rein, dass ich also war so, ich weiß nicht genau, was das jetzt in mir ist und es ist aber anscheinend ein sehr wichtiger Teil von mir, aber ich komme irgendwie gar nicht damit klar. Und deswegen ich dann, glaube ich, viel so dazu tendiert habe zu sagen, okay, diese Person gibt mir das Gefühl, ich bin wichtig und in diesem Moment sind diese großen Gefühle, diese Wut ist nicht da. Das heißt,
hat dich irgendwie beruhigt.
Ja, also das
da war irgend so eine
dieses Bedürfnis, sage ich mal, wer bin ich? Sag mir, wer ich bin, so ein bisschen.
Ja, ja.
Wurde erfüllt. Und dann hatte ich diese Wut nicht. Gleichzeitig dann aber, wenn diese Person dieses Bedürfnis nicht mehr erfüllt hat, In dem Moment kam dann halt, dann kam es hoch, weil es dann so mäßig war so, das ist unfair, du kannst mir doch nicht dieses Gefühl geben, jetzt nimmst du es mir weg. Mhm. Also so.
Ja, ja.
Und dass ich auch erinnere, dass ich manchmal wirklich in solchen Situationen gar nicht wusste, woran es liegt, sondern einfach nur dieses Gefühl hochgekommen ist.
Wenn man jetzt so drüber philosophiert, was ist Freundschaft, was ist Beziehung, was macht die im Kern aus, dann würde ich sagen, dass vermutlich gesunde Beziehungen, da würde ich jetzt Freundschaft drunter reinpacken, die ist ja davon geprägt, dass es Autonomie und halt doch Abhängigkeit gibt, aber eben als so pendelnd oder mal mehr da, aber es gibt quasi, also die Freiheit gehört quasi zur Freundschaft und Liebe dazu.
Für mich auch immer dieser Punkt war, ich möchte ja meine Umgebung nicht belasten.
Mhm.
Gleichzeitig aber, ich möchte verstanden werden. Das heißt, diese Erwartung, okay, ich werde es dir nicht direkt sagen, aber ich möchte, dass du es trotzdem, also nicht nur, dass du es verstehst, sondern dass du es fühlst, wie ich es fühle. Ich möchte, dass du siehst, wie ich gucke und dann genau weißt, wie ich mich fühle, damit ich es dir nicht sagen muss, weil ich es auch gar nicht selber in Worte fassen kann.
Du hast jetzt öfter gesagt, du wolltest dich nicht zumuten, so irgendwie, oder belasten. Mhm. Hast du aber ja dann schon gemacht durch irgendwelche Zeichen und Mimiken und so. Hast du ja irgendwie schon angedeutet, mir geht's nicht gut. Aber aussprechen oder so möchtest du es nicht. Du möchtest dann eben verstanden werden. Hast du eine Idee, wieso? Was dich da gehindert hat?
Also ich glaube, dass es für mich einerseits dieses Aussprechen an sich einfach war, weil es so im Sinne von so, wenn ich es nicht ausspreche, dann ist es eigentlich nicht da.
Nicht so da. Ja.
Also so, dass ich glaube ich auch so ein bisschen mir selber immer eingeredet habe, dass ich Sachen überdramatisiere. Also dass ich sage, es ist, ich mache es in meinem Kopf, meine Gefühle sind viel schlimmer, als es eigentlich ist.
Weil du so oft gehört hast als Kind? So, du würdest also dramatisieren und übertreiben und immer alles so.
Also ich glaube, das ist was ich von allen Seiten immer irgendwie so, sage ich mal, zurückgemeldet bekomme, aber auch so von Freunden. Gehört. Also so noch nicht mal auf meine Familie bezogen, nicht so viel von meiner Kindheit, dass ich jetzt sagen kann, das ist das, was ich mir gemerkt habe, aber dass ich schon so vor allem von Freundschaften immer so ein bisschen so, ja, raff dich mal, ist nicht so schlimm, bist voll die Drama-Queen, ist nicht so deep, so. Also so, dass es, glaube ich, was ist, was mich dann auch daran gehindert hat, weil ich so war, so, wenn ich es dir jetzt sage, sagst du doch eh, ist halt nur Jonna, die macht halt eh nur Drama, so ein bisschen.
Ja. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du denkst, oder du hast für dich so verstanden, du wärst so quasi mit ganz viel Emotionen irgendwie auf die Welt gekommen. Du fällst ja vielleicht auch in das neurodivergente Bereich rein, wo man so sagt, da sind vielleicht 20-30% der Menschen drin. Dazu gehört halt Gefühlsstärke, Emotionen, die sehr stark sind. Vielleicht aber auch dann eben, nämlich auch die Fähigkeit, ganz viel zu spüren und wahrzunehmen und zu erkennen. So. Ich höre von vielen Menschen, die in diesem Bereich sind, dass sie natürlich leider sehr häufig erstmal gelernt haben, sie wären damit nicht richtig. Und überfordern damit andere oder belasten damit andere oder so. Dabei ist das einfach das gehört zum Bereich des völlig Normalen. Aber, und es erinnert mich daran, dass wir, glaube ich, schon auch aus einer Kultur kommen, ist jetzt super verallgemeinert, aber ich mach weiter so, wo starke Emotionen ja eigentlich immer unterdrückt werden. Also so dieses, der Klassiker ist doch, es fällt ein Kind hin und weint und 5 Leute drumherum schreien, es tut nicht weh. Und ich mich dann immer frage, woher wissen die denn das? Und ich glaube, das ist diese 5, die da geschrien haben, das waren jetzt irgendwie 5 Erwachsene, die kommen, glaube ich, eben nicht mit dieser Ohnmacht klar, dass sie jetzt gerade eigentlich nichts tun können. Also da äußert jemand ein starkes Gefühl und das fordert mich und ich kann aber eigentlich gar nichts tun. Also in der Regel werden starke Gefühle in jedwedem Kontext werden eigentlich unterdrückt. Also geh aufs Zimmer, wenn du jetzt schreist und weinst, in der Schule, also früher, heute ist, glaube ich, tatsächlich echt vieles besser, dann geh vor die Tür oder so, kannst du nicht mit mir. Also ich meine, es wird immer so, so ein bisschen bestraft und man möge bitte sich im Griff haben. Und dann gibt es natürlich da jetzt auch noch Unterschiede zwischen, also das Patriarchat haut da auch drauf. Ne? Also Männer dürfen dann wütend sein, dann sind sie willensstark und durchsetzungsfähig und die Frau ist dann dramatisch und Drama Queen und so. Und ich denke auch, dass du dir dann Mechanismen gesucht hast, die dir Halt gegeben haben, die dich dann bestätigt haben, die dann Selbstwert aufgebaut haben. haben. Und das war eben in diesen Beziehungen, in diesen Freundschaftsbeziehungen, die dann sowas von Abhängigkeit hatten. Wo man auch, gibt es auch schöne Studien, dass man sieht, dass tatsächlich das auch was mit zum Beispiel Dopaminausschüttung zu tun haben. Also wie du vorhin sagtest, in dem Moment, wo ich mit der Person zusammen bin, geht es mir gut, alles ist fein und schön. Und in dem Moment, wo die Person weg ist, krache ich zusammen irgendwie. Jetzt würde ich aber auch nochmal fragen, wie, also du hast dich ja damit beschäftigt, du hast ja wahnsinnig irgendwie darüber nachgedacht, über dich und über diese Art, Freundschaften zu führen und zu leben. Was hat dir da geholfen, das zu sehen, dass es dir selbst auch nicht gut tut? Und was machst du heute in Freundschaften? Oder wann wirst du aufmerksam, dass du da vielleicht jetzt wieder in der Abhängigkeit reingleitest? Oder?
Also ich glaube, was für mich erstmal, dass ich überhaupt an den Punkt gekommen bin, hat wirklich sehr lange gedauert. Und dass ich auch oft mir so dem, sag ich mal, unterbewusst ein bisschen klar war, irgendwie eigentlich geht das nicht. Eigentlich kannst du das nicht machen. So. Zum Beispiel, glaube ich, was für mich so ein Breaking Point, keine Ahnung, sagen kann, ist, dass ich das so, sag ich mal, erst sehr spät gemerkt habe, dass ich war so, okay, eigentlich mag ich diese Person auch nicht. Also so, also so wirklich, dass ich war, dass ich mit einer Person befreundet, bekannt, wie man es sagen will, die eigentlich allem widersprochen hat, wofür ich stehe, was mir wichtig ist. Und ich das, sag ich mal, durch Glück habe ich dann aus einem anderen Grund diese Freundschaft beendet. Aber niemand hat mich sozusagen, hätte mich gerettet. Und in dem Moment war mir klar, okay, wenn dir die Bindung zu der Person so wichtig ist, dass du alles andere vergisst, dann brauchst du Hilfe so ein bisschen.
So. Und würdest du sagen, das korreliert mit zum Beispiel mit einer Dauer an Psychotherapie, wo du dir selbst bewusster wurdest und wo du Selbstwert aufbauen konntest und vielleicht auch dich mehr, ja, sag's mal so, mehr so lieben konntest, also mehr akzeptieren, mehr annehmen konntest? Gibt es da Zusammenhänge? Also, desto mehr du quasi dich selbst magst und dich für richtig erachtest, desto weniger brauchst du das auch jetzt dann nur von außen. So, wir brauchen es natürlich immer auch von außen, aber nicht so stark.
Also ich glaube, das war für mich so wie so ein Knackpunkt, sage ich mal, dass ich so war so, okay, meine Freunde lieben mich nicht genug im Sinne von, dass sie mich beschützen in dem Sinne. Und das heißt, so ein bisschen so, wenn es niemand anderes tut, dann musst du es halt selber machen. Dass ich auch so war so, okay, ich muss das für mich jetzt selber erarbeiten und dass ich dann auch, glaube ich, ab dem Punkt auch zu vielen Leuten, immer wenn ich gemerkt habe, okay, du kommst mir zu nah, direkt so war so, nee, ich mach nichts mehr mit dir. Also, dass ich wirklich auch, sagen wir mal so, es muss erst schlimmer werden, bevor es irgendwie besser werden kann. Also, dass ich mich wirklich auch selber so zurückgezogen habe und so war so, jetzt musst du dich halt auch mal mit dir selber beschäftigen. Pech gehabt, so, mach's mal. Und das ist, glaube ich, auch für mich, dass ich, also in der Zeit war ich dann auch schon in Therapie und ich habe selber über die Person in Therapie nie gesprochen, aber ich habe halt immer Themen gehabt, die damit zusammenhängen. Also so ein bisschen so dieses, es hängt ja irgendwie alles zusammen. Also es ist ja, die emotionale Abhängigkeit war ja eigentlich wie so ein Coping-Mechanismus, den ich genutzt habe, um mit dem klarzukommen, was eigentlich mein Problem ist. Und dass ich auch davor auch gemerkt habe, also je länger man irgendwie dann zurückguckt, merkt man so, wahrscheinlich war ich von dieser Person emotional abhängig. Deswegen, also so.
Ich glaube auch, das trifft ja voll auch in diese, wie du auch sagtest, schwierige Jugendphase rein, weil ich finde, die zeichnet sich ja aus, dass unser Inneres so ganz fragil wird oft. Also so, wir wissen nicht mehr, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, in welche Richtung geht's denn für mich? Also wir kommen vielleicht aus einer relativ stabilen Kindheitsphase, wenn es gut lief, und dann werden wir urplötzlich so wackelig und so unklar und wissen nicht mehr. Und ich finde, da ist das natürlich total auch prädestiniert dafür, dass ich mich jetzt an anderen festhalte. Also so, dass man sich gerade auch von Eltern löst und dann quasi in Freundschaften quasi das wieder versucht zu finden oder zu suchen, zu bekommen, was mir eben halt gibt. Und dann glaube ich, ist das nicht komisch und unlogisch, dass das dann passiert irgendwie. Ne?
Ja, ich glaube, was für mich auch ein ganz wichtiger Schritt, sage ich mal, bei der Sache war, dass ich für mich selber auch realisiert habe, das hat wirklich gar nichts mit romantischen Gefühlen zu tun. Also ich glaube, das war für mich sehr wichtig, dass es halt so für mich so war, dass mir von allen Seiten, wenn ich versucht habe, darüber zu reden, du magst den einfach nur und so, dass ich aber sozusagen ich die Person abgelehnt habe. Also dass die Person, mir diese Tür aufgemacht hat, zu einer romantischen Beziehung, ich habe Nein gesagt. In dem Moment war es für mich auch diese Bestätigung, okay, ist mir egal, was die anderen mir jetzt sagen, das hat nichts damit zu tun. Und dass ich halt für mich auch so, sag ich mal, realisieren müsste, okay, das Problem an der emotionalen Abhängigkeit für mich war, das liegt bei dir.
Ja.
Also ein bisschen dieses, es hat nichts, also es hat was mit der Person zu tun, aber es hat nichts mit der Person an sich zu tun.
Mhm.
Also so ist es nicht so, dass die Person unglaublich toll ist oder so super ist und perfekt ist und dir alles geben kann, sondern es hat was mit dir zu tun. Du, also nicht du bist das Problem, aber du hast das Problem.
Also das ist quasi ein Baumstamm im Wasser, an dem du dich festhältst, aber du könntest auch einen anderen Baumstamm nehmen.
Sag ich mal, aus einer blöden Realisation heraus und mäßig so, eigentlich kümmert sich niemand genug um mich, sozusagen so, okay, dann mach du das jetzt mal.
Ich glaube auch, das ist ja eigentlich, was du da jetzt beschreibst, ist so ein, ja, so ein Idealweg des Großwerdens, oder? Also dieser aus diesem, also immer wieder, muss ich dazu sagen, wenn es gut läuft und oder gut genug läuft, aus was Behütetem so irgendwie rauskommen. Und entweder habe ich dann so das Glück, dass ich eben mir das so auch selbst geben kann und mich selbst wärme und mir selbst ein Nest baue und mir selbst irgendwie Schutz gebe. Und schön ist, wenn ich noch Menschen finde, die es mir auch noch geben. Oder ich sitze dann eben so nestlos so rum und friere und versuche dann ganz viel von außen das alles zu bekommen. Und ich glaube, das ist so dieses Großwerden, darüber sich klar zu werden. Ich kann das nicht nur von außen bekommen. Es ist nicht gesund, das nur von außen zu bekommen. Muss auch gucken, wie ich selbst es mir warm machen kann.
Ja, ich glaube, was für mich halt, ja, sag ich mal, für mich auch sehr entscheidend war, dass ich erstmal überhaupt mir wahrgenommen habe, dass das nicht gesund ist. Also, dass es wirklich ein Problem ist, weil es halt immer dieses Emotional ist ja immer so vage, so kann man ja nicht einfach so einen Stempel draufpacken, wie, keine Ahnung, jetzt kein Beispiel. Ja, zum Beispiel, also so, das ist auch für mich so dieses, dass ich mich erstmal selber ernst nehmen muss im Sinne von so, das ist ein Problem. Also vor allem, weil es mir halt von meinem Umfeld auch so grundsätzlich emotionale Abhängigkeit wird ja so in meiner Auffassung immer so ein bisschen belächelt. Also ja, aber du brauchst die Person ja nicht zum Atmen, deswegen zählt es ja eigentlich nicht. Also so, dann bist du halt traurig, aber es ist halt nicht so schlimm. Also so, nee, es fühlt sich an, als würde man wirklich, oder also für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich wirklich sterben, wenn diese Person nicht da ist. Und es ist komplett irrational, weil ich mir denke so, im Verlauf hatte ich ja eine emotionale Abhängigkeit zu mehreren Personen und ich bin ja nicht gestorben, als ich zu Nächsten gegangen bin, so im Sinne. Aber trotzdem.
Man hat dir wieder Emotionen abgesprochen, ne? Also die, hast du wieder also traumatisiert. So.
Und ich glaube, was für mich dann ganz hilfreich war, dass ich in dem Zeitraum, wo ich, sag ich mal, mich selber so ein bisschen stabilisiert habe, aber auch viel Abstand von meinen damaligen Freunden genommen hatte. Also noch nicht mal im Sinne von so, ihr seid blöd, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern im Sinne von so, okay, ich mache jetzt mein Zeug, ich mache meine Hobbys. Ich habe in dem Zeitraum auch beschlossen, die Schule zu verlassen und ein FSJ zu machen. Also, dass ich ganz viel sage, okay, das fühlt sich jetzt für mich richtig an und ich mache das, was alle anderen sagen, mach das nicht. Also so ein bisschen auch vielleicht eine Trotzreaktion, aber in dem Moment total das Richtige für mich gewesen und dass ich dadurch aber halt auch aus dem ganzen Schulleben rausgefallen bin, wo ich dann natürlich ganz viele Leute, die ich in der Schule hatte oder so, ja, den Abstand genommen habe und noch nicht mal aktiv, ich nehme jetzt von dir Abstand, sondern von dem gesamten, von meinem gesamten damaligen Leben, sage ich mal, so ein bisschen mich rausgezogen habe, gesagt, ich mache jetzt was anderes. So. Und dass ich in dem Zeitraum, wo ich, sage ich mal, mich so ein bisschen selber aufgebaut habe und gesagt habe, ich isoliere mich vielleicht gerade von anderen Personen, aber ich will mich nicht mehr von mir selber isolieren. Also ich will nicht mehr von mir selber den Abstand
Kontakt
nehmen.
Zu dir wieder gesucht.
Genau, und dass ich in dem Zeitraum dann auch meinen Freund kennengelernt habe, beziehungsweise dass wir in dem Zeitraum zusammengekommen sind und das für mich so ein bisschen wie so, das ist jetzt die Möglichkeit, eine stabile Beziehung aufzubauen, ohne diese Abhängigkeit. Yeah, also so, also für mich war der große Schritt, dass ich von Anfang an so ein bisschen klar gemacht habe, so hey, ich bin emotional. Und ich habe ein Problem damit, abhängig von Leuten zu sein. Also, dass ich so Sachen, die ich vielleicht davor noch nie wirklich so komplett ausformuliert habe, weil ich auch immer so ein bisschen dieses Feedback von,
lass
mal so ein bisschen das so wegwinken. Dass ich war so, ich mache das jetzt von Anfang an, in Anführungszeichen, richtig.
Ja.
Und dass das für mich ganz viel gebracht hat, dass ich mir selber wie so ein Vorbild vorleben kann. Also mit einer Person, die mich auch total unterstützt und auch total verständlich ist. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenglück, dass dann so meine Chance, sag ich mal, dich die so gut nutzen konnte und dann auch, sag ich mal, eine passende Person dazu gefunden habe. Es hätte ja auch ein kompletter Fehlgriff sein können, so. Dass ich mich aber auch, sag ich mal, abgesehen davon, dass ich von meinem Freund diese Unterstützung bekommen habe, dass ich mich selber getraut habe, so, du bist jetzt, du legst das jetzt offen. Also so im Sinne von so, ja, scheiß drauf, was der jetzt sagt. Es geht darum, dass du sagst, nicht, dass es gehört wird, so ein bisschen. Und das ist für mich auch dann jetzt in den letzten Monaten hatte ich ziemlich viel Stress mit meinen Freunden. Mhm. Habe auch viele Freundschaften jetzt beendet, haben sich ausgelebt, sind nicht mehr da. Und ich aber trotzdem sage, okay, ich habe aber, sag ich mal, mir mein Fundament woanders gebaut. Ich habe mir das, also so, dass ich so, klar, ist natürlich scheiße, so will ich es nicht sagen. Aber dass ich auch diese Verlustangst, die ja für mich immer noch eine Riesenrolle ist, ja, die mich stark, sag ich mal, auch immer noch belastet. Aber so, dass ich so war, so, ich nehme das in Kauf. Dass ich Leute verliere, weil ich genau weiß, dass es Sachen gibt, die ich momentan nicht verlieren kann. Und ich glaube, dass das, sag ich mal, ein bisschen blöd klingt. Also das, was ich mir vorgestellt habe, was passiert, wenn ich sage, wenn ich meine Gefühle laut ausspreche, ist meine Angst, dass Leute mich verlassen.
Dass du nicht mehr gemocht wirst, ja.
Genau, und genau das ist auch passiert. Mhm. Also so,
aber du merkst, es fühlt sich aber gar nicht in dem Sinne existenziell schlimm an.
Genau, also dass ich so für mich gemerkt habe, ich nehme es in Kauf, das, wovor ich Angst hatte, dann passiert das halt. Dann finde ich halt neue Freunde dann und dass ich aber glaube, dass nicht durchgestanden hätte ich mir nicht davor, sag ich mal, mich selber, sag ich mal, so ein bisschen als meinen Pfeiler im Wasser gemacht hätte hätte ich mir nicht gesagt, okay, ich habe da noch den Pfeiler und das ist meine Familie und ich habe da den Pfeiler, das ist mein Freund. Also so, ich glaube, das hätte nicht funktioniert, hätte ich nicht diese Vorarbeit mit mir selber gemacht. Also ich glaube, dass für mich dieser Schritt so mäßig, wenn du dich selber nicht als Pfeiler, sag ich mal, hast, dann kannst du auch nirgendwo anders, also du musst ja irgendwo drauf stehen, wenn du was Neues baust.
Ja.
So.
Schönes Bild.
Also so im Sinn von so, wenn ich immer nur auf einem Pfeiler stehe und dann aber irgendwie gefühlt die ganze Zeit selber an diesem Pfeiler klopfe, weil ich auch mir selber im Weg stehe, dann komme ich nirgendwo hin.
Was würdest du denn jetzt Menschen empfehlen, die vielleicht sich jetzt so wahrnehmen, oh, ich bin so in einer ganz ähnlichen Situation. Also wie ging das oder wie geht das, was würdest du denen empfehlen, was dir geholfen hat, anzufangen, dir ein Fundament zu bauen?
Was für mich das A und O, sage ich mal, war, was ich glaube, ist jetzt so wie so ein sehr allgemeiner Tipp, den man oft hat, aber so dieses so, dass man es erstmal ernst nimmt. Also so,
ich habe da ein Thema wirklich.
Genau,
so.
Also das ist, dass man sich eingesteht, hey, da ist ein Problem. Also so, ich meine, das ist ja was Fundamentales, was oft immer ein Problem ist, dass man sagt, nein, das ist nicht so schlimm und anderen geht schlechter, aber dass man in dem Moment, dass es nur, in Anführungszeichen, nur emotional ist, heißt es nicht, dass es weniger schlimm ist. Wenn es für dich, wenn es sich für dich echt anfühlt, dann ist es echt. Und also so, Punkt. Also so, da gibt es nichts weiter zu sagen und dass ich, glaube ich, den ersten Schritt so sich selber ernst nehmen und das Problem ernst nehmen. Also was zum Beispiel auch mir viel geholfen hat, dass ich so zum Beispiel so Tagebuch führe oder so. Das ist, es geht nicht darum, dass jemand das liest. Im besten Fall liest niemand dein Tagebuch. Aber du kannst es schreiben und dann, was du schreibst, das ist erstmal raus, so ein bisschen. Und dazu muss man ja jetzt auch nicht irgendwie große literarisches Genie sein. Aber so, dass man das auch einfach klar macht. Also, dass man auch diese Grenze dann setzt, so, nee, das finde ich nicht okay. Und ich glaube, das ist für mich so das, was mir ganz lange viel Angst gemacht hat, dass ich, wenn ich so zum Beispiel Grenzen setze, vor allem in Bezug auf meine Freunde, dass ich dadurch halt riskiere, okay, dann falle ich aus dem raus, was ich davor für sie war. Also, weil ich ja eine Rolle eingenommen habe in jeder meiner Freundschaften und es auch nur eine sehr ähnliche Rolle war. Und dass sobald ich dann aber so Grenzen setze und dabei auch bleibe, selbst wenn es den anderen nicht passt, dann riskiere ich halt realistischerweise auch, dass Leute dann sagen so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist
nicht mehr wertvoll für mich.
Und also glaube ich, dass man auch in Kauf nimmt, dass man Sachen verlieren kann, um aber dann langfristig oder auf längere Sicht hin davon zu profitieren. Also so.
Also ich denke, dazu gehört dann so ein Prozess von so einer Selbstwertstärkung für sich selbst. Also das sich mehr anzunehmen, sich zu mögen, wertzuschätzen, wie du auch sagtest, anzuerkennen und zu glauben, dass ich nicht falsch bin, dass meine Emotionen in Ordnung sind. Also auch ein bisschen was gegen diese inneren Sätze. Du bist so eine Drama-Queen oder so, da auch was dagegen zu setzen. Ne? Ich glaube dann über diese Stabilität dann auch den Mut zu haben, ins Risiko zu gehen, okay, jetzt gucke ich mal, also ich mache mal, was ich will und was mir gut tut.
Ich glaube so allgemein, dass man halt seinen Selbstwert einfach aufbaut und aber halt auch bereit ist, das, was dem Selbstwert runterbringt, auch auszuschließen. Also, dass man auch Sachen aufgibt. Also so gleichzeitig, dass man sich traut, Sachen zu machen, von denen man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe das noch nie gemacht. Also in dem Fall mich selber kümmern.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch so, okay, ich kann loslassen von dem, was mir sonst Sicherheit gibt, sei es Personen, sei es bestimmte Verhaltensweisen, dass man sagt, ich muss loslassen lernen. Also so, dass das ja sich, sag ich mal, ergänzt. Und ich glaube, das ist halt zum Beispiel, wenn man es jetzt in Bezug auf Freunde, das kann auch Beziehung an sich meint, dass man sagt, okay, ich behalte auch nur die Leute da bei mir, die mir helfen, meinen Selbstwert zu stärken. Mhm. Also so wenn, also dass ich auch so sehr lange gemerkt habe, okay, ich mag zwar was mit den Leuten zu machen, aber wenn ich mal drauf gucke, wie ich mich fühle, wenn ich über das rede, was mir wichtig ist, fühle ich mich nicht gesehen. Und dann so, also so heißt ja nicht, dass es zwingend schlechte Freunde sind, sondern es vielleicht auch einfach nicht passt. Und ich glaube, die Bereitschaft zu sagen, okay, ich muss in meinem eigenen Leben an erster Stelle stehen, ist, glaube ich, so das, was ganz vielen Leuten auch einfach schwerfällt, so sich so wahrzuhaben, weil es im ersten Moment egoistisch klingt. Aber genau das ist, was man vor allem am Anfang sehr stark braucht. Ja. Also ein bisschen so, dass man sich selber an die erste Stelle stellt.
Sonst, das ist halt, das ist halt der Gegenpart zu dem, ich habe für X oder Y alles gemacht, damit die Person mich an erste Stelle stellt. Aber dabei habe ich halt mich verbiegen müssen, mich verleugnen, Dinge tun, die ich eigentlich nicht wollte, damit die andere Person mich immer an erste Stelle stellt. Aber warum mache ich es nicht? Ne? Ja. Und das ist nicht, also da gibt es diesen komischen Satz, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht oder so. Ne? So. Also das muss, ja.
Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, dass ihr ein bisschen besser den Einblick in emotionale Abhängigkeit bekommen konntet und seid ein bisschen netter zu euch selber. Genau, wenn euch das Thema irgendwie betrifft oder ihr das Gefühl habt, es betrifft euch oder es bereitet euch Sorgen, dann redet mit jemandem, sei es Lehrer, eure Eltern, auch Freunde oder Beratungsstellen. Wendet euch an jemanden, nehmt euch selber ernst und genau, in Anlaufstellen findet ihr auch wie immer in den Shownotes und wenn ihr eure Gedanken teilen wollt zu der Folge oder euch ins Feedback geben wollt, macht das gerne.
Da freuen wir uns drüber. Genau. Dann herzlichen Dank für das Teilen deiner Gedanken.
Ja, schön. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.